HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
First of all, I want to congratulate Prime Minister Johnson.
I would like to congratulate the Prime Minister of the UK, Boris Johnson.
This election means that getting
diese Wahl bedeutet, dass den Brexit durchzuziehen jetzt die unumstößliche, unwiderstehliche, unbestreitbare Entscheidung der britischen Bevölkerung ist.
Of the British people.
I am sure that a lot of Remainers voted for Boris Johnson because they are fed up of not knowing what is going to happen and they want to just to have a finish, arrive, finish, basta.
Wir wollen einen klaren Schnitt und unser Land wieder so haben, wie es war. Wir waren für den Brexit, also zieht es jetzt durch.
Das Chaos auf der Insel ist damit aber nicht beendet. Es ist der erste Schritt eines langen Prozesses, denn dann muss erstmal ein Freihandelsabkommen mit der EU verhandelt werden.
In Bezug auf den Brexit ist es nicht meine Absicht, etwas vorherzusagen. Aber ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, sehr hart mit der britischen Regierung zu arbeiten.
Die Entscheidung ist gefallen und sie könnte eindeutiger nicht sein. Boris Johnson holt bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit. Sein Vorsprung ist so groß, dass es jetzt keinen seriösen Zweifel mehr am Brexit geben kann. Am 1. Februar sind die Briten raus aus der EU. Daran führt kein Weg mehr vorbei. Im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben sie noch für eine Übergangszeit, in der dann hoffentlich ein Freihandelsabkommen vereinbart wird. Und wie bei einer echten Trennung müssen wir jetzt einsehen, es lohnt nicht mehr, um den Partner zu kämpfen. Wir müssen ihn jetzt ziehen lassen. Das ist dann die Phase des Lasst uns gute Freunde bleiben Spruchs. Manchmal funktioniert das, manchmal auch nicht. We wish you a Merry Brexit, so heißt unsere Sendung heute. Ändern können wir das alles nicht mehr, also machen wir das Beste draus. Wir wollen heute Abend versuchen, diese historische Entscheidung unserer britischen Freunde nachzuvollziehen. Und wir wollen fragen, wie kann man denn nach dieser Wahl die Bürger dieses tief gespaltenen Landes wieder zusammenführen? Das wäre dringend nötig. Viele sind heute traurig, aber irgendwie auch erleichtert, denn endlich ist mal eine Entscheidung gefallen. Diese Hängepartie des letzten Jahres, sie hat ein Ende. Finally. Stefan Lag über den Tag danach.
Heute sieht der Himmel über London wieder etwas freundlicher aus als am gestrigen verregneten Wahltag. Und so standen zahlreiche Schaulustige an den Straßen, als der alte und neue Premier Boris Johnson am Mittag zum Buckingham-Palast fuhr, um sich von der Queen den Auftrag zur Regierungsbildung abzuholen. Das Gespräch, das wie üblich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, dauerte eine knappe halbe Stunde. Kurz darauf fuhr der Wahlsieger zurück zur Downing Street No. 10 und verzichtete auf ein Pressestatement, ganz zur Enttäuschung der dort anwesenden Journalisten, die auf den Wahlsieger gewartet hatten. Stattdessen mussten sie mit anhören, wie drinnen die Korken knallten und lauter Jubel ausbrach, wie ein BBC-Reporter berichtete. Weniger ausgelassen ging es fast zeitgleich in Edinburgh zu. Dort trat die zweite Wahlsiegerin des Abends vor ihre Anhänger. Nicola Sturgeon hat mit ihrer schottischen Nationalpartei einen beeindruckenden Wahlsieg in Schottland erzielt.
It is clear, beyond any doubt.
Es ist klar, ohne jeden Zweifel, dass die Mehrheit der Menschen in Schottland sich eine andere Zukunft wünscht als die, für die sich viele im Rest des Vereinigten Königreichs entschieden haben. Schottland hat Boris Johnson und seine Tories abgelehnt und wir haben wieder Nein zum Brexit gesagt.
Again, we have said no to Brexit.
Sie verwies darauf, dass die Schotten jetzt bei insgesamt 4 Abstimmungen für einen Verbleib in der Europäischen Union gestimmt hätten. Und Nicola Sturgeon wandte sich auch an diejenigen, die hinzugewandert sind und meinte damit die vielen EU-Bürger, die in Schottland eine zweite Heimat gefunden haben. Auch sie gehörten dazu. Sturgeon sagte, sie habe Verständnis für deren Sorgen und versprach, alles zu tun, damit Schottland auch in Zukunft ihr Zuhause sein könne. Dann kam die SNP-Chefin zu einem Punkt, der Boris Johnson gar nicht gefallen dürfte. Wie im Wahlkampf wiederholte sie ihre Forderung nach einem Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands.
Whether or not Scotland becomes an independent country,
ob Schottland ein unabhängiges Land wird oder nicht, ist allein Sache der Menschen, die hier leben. Und lassen Sie mich das noch einmal für alle, die hier leben, hervorheben. Das ist sicherlich nicht eine Entscheidung, die der britische Premier zu treffen hat. Und schon gar nicht jemand, der letzte Nacht in Schottland eine krachende Niederlage erlitten hat.
Nach geltendem britischem Recht muss jedoch die Regierung in London einem solchen Referendum zustimmen. Die Wahl ist gerade zu Ende, da lässt es die schottische Nationalpartei unter Führung von Nicola Sturgeon auf einen offenen Konflikt mit Westminster ankommen.
Da haben wir also heute gleich zwei Wahlgewinner, die sich präsentieren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir wollen dieses Ergebnis jetzt noch ein bisschen analysieren. Dabei hilft uns Professor Anthony Gleese. Er ist Politologe an der University of Buckingham in London. Schönen guten Abend.
Hallo, hallo.
Boris Johnson also hat die absolute Mehrheit. Der Weg für den Brexit ist frei, aber die Schotten, die möchten lieber drinbleiben in der EU. Was kommt da auf den Premierminister zu?
Er muss sich entscheiden, eigentlich jetzt, die große Entscheidung. Das sollte der Brexit-Wahlkampf sein, aber eigentlich ist über den Brexit und über die Details von dem, was nach Brexit kommen soll, überhaupt nicht gesprochen. Viel Geld für viele Sachen ist angedeutet worden, aber das waren alle britische Sachen, nicht EU-Sachen. Also seine große Politik der Europäischen Union gegenüber bleibt noch ein Rätsel. Und Sie sagen ganz richtig, er hat eine Mehrheit. Es ist eine Riesenmehrheit. 80 Sitze. Labour hat das schlechteste Ergebnis mit dem marxistischen Opa Jeremy Corbyn seit 1935. Also seit sehr vielen Jahren hat Labour nicht so schlecht abgestimmt. Also diese zwei Sachen, diese sehr große Mehrheit und eine nicht existierende Labour-Opposition, die Liberaldemokraten sind auch geschlagen. Jo Swinson, die Führerin, hat nach einer idiotischen Kampagne sogar ihren Wahlsitz verloren. Die Möglichkeit, die Macht, ich möchte schon sagen, die Boris Johnson jetzt ausüben kann, ist enorm. Bloß kein Mensch weiß, wie das aussehen wird. Wird es ein harter Brexit? Das heißt, ein Brexit, wo wir wenig gemeinsam mit der EU machen können und desto mehr mit den Vereinigten Staaten und Australien, Kanada, Neuseeland und Indien? Oder wird es ein sanfter Brexit, wo die Leute gar nicht den Unterschied zwischen Brexit und Verbleib merken würden? Das wissen wir wirklich nicht.
Schauen wir uns die nächsten Schritte mal an. Also am 31. Januar endet die Mitgliedschaft in der EU. Das wird durchgehen durch das Parlament wegen der großen Mehrheit. Aber was ändert sich denn eigentlich am 1. Februar für die Menschen?
Eigentlich nichts. Es ist Getue. Aber Boris kann sagen, wir sind jetzt aus. Ich weiß nicht genau, wann die Abgeordneten im Europaparlament zurückkommen müssen. Das kann ein bisschen kompliziert sein, aber er kann auch sagen, wir sind nicht mehr im Europäischen Parlament tätig. Die größte Partei war natürlich die Brexit-Partei von Nigel Farage. Die werden alle ihre Sitze verlieren und auch ihre schönen Gehälter und ihre Spesen konnten und das alles geht weg. Das wird er schon sagen können. Er wird auch sagen können, die Kontrollen über die Immigration, die fangen an. Man soll nicht vergessen, was Boris Johnson zu diesem Thema im Wahlkampf wiederholt gesagt hat, dass Großbritannien darunter leidet, dass so viele EU-Bürger, EU-Arbeiter nach Großbritannien kamen und Großbritannien so behandelten, als ob sie in Großbritannien zu Hause seien. Und das würde ein Ende jetzt gemacht werden. Also mit solchen Sachen. Aber der braucht noch ein Jahr, um einen sogenannten Freihandelsvertrag mit der EU abzuschließen.
Ist das in Boris einem Jahr Johnson, zu schaffen? Schafft er das in einem Jahr?
Der Boris Johnson sagt, ja, er kann das sehr schnell machen. Alle haben gesagt, er würde keinen neuen Deal von Brüssel zum Abschiedsdeal bekommen. Das hat er sehr schnell gemacht und ein völlig neuer Deal. Natürlich, das ist gelogen. Der Deal war hauptsächlich derselbe Deal, den Theresa May bekommen hat, bloß mit Unterschied. Theresa May hat nur eine Grenze in Nordirland gesehen. Boris Johnson wird mit zwei Grenzen in Irland und im Irischen Meer zufrieden sein.
Immerhin hat er einen Vorteil. Er hat jetzt einen Vorteil. Durch seine große Mehrheit muss er ja bei den Verhandlungen keine Rücksichten mehr nehmen auf seinen eigenen Hardliner in den eigenen Reihen, die Hard Brexiteers. Die muss er jetzt nicht mehr ruhig stellen. Kann er jetzt leichter Kompromisse machen?
Es ist möglich, aber wissen Sie, man könnte genau das Gegenteil sagen. Mit dieser großen Mehrheit kann er wirklich das machen, was er immer versprochen hat, aus Großbritannien ein Taiwan an der Themse, eine Singapur an der Themse zu machen, Freihandel anbieten. Aber das klingt sehr schön und die Briten hören das sehr gern, Freihandel. Die wissen gar nicht, dass es eigentlich kein Freihandel ist. Es gibt nirgends Freihandel. Es wird immer über Sachen verhandelt, die dann freien Zufuhr bekommen. Also er braucht noch sehr viele Zeit. Er hofft natürlich, die Briten werden es vergessen. Deswegen ist es wichtig, er sagt, der Brexit ist getan und jetzt kommt die Verhandlung. Dafür interessiert sich keiner in Großbritannien. Nigel Farage ist weg, ist aus, vergessen. Auf Corbyn, da braucht er auch keine Rücksicht nehmen. Und in diesen Einzelheiten kann er sich einmischen. Aber was Boris Johnson nicht sagt und was wir auch nicht vergessen sollen, ist die Position Großbritanniens der EU-27 gegenüber sehr schwach. Sehr schwach. Boris Johnson kann sagen, ja, ich möchte diese Freihandel, ich möchte, dass die Autoindustrie so weitergeht wie auf je. Aber er will aus dem Agrarmarkt Regulationen ausscheiden. Er sagt, sondern keine fremde Fischerei in Großbritannien, in den Wässern von Großbritannien einkommen. Das kann er alles schön sagen, aber die EU-27 müssen dazu ihre Stimmung, müssen damit einstimmen, einverstanden sein. Und das sind sie gar nicht. Es fängt schon mit der Fischerei an. Heute, Dänemark hat schon gesagt, samt Frankreich, die wollen weiterhin in britischen Gewässern fischern. Also, das Gegenteil ist, dass er dann näher an den Vereinigten Staaten rückt. Aber bitte, wenn ich das nur schnell hinzufügen darf, man darf nicht vergessen, dass Boris Johnson mit diesem riesen Wahlsieg Leute, die immer Stammwähler für Labour waren, das sind völlig andere Leute als die eigentliche Stammwähler der Tories. Und diese neuen Wähler, das sind Leute, die in der Industrie in Großbritannien gearbeitet haben. Das sind die Arbeiterklasse. Und von Boris Johnson einfach zu hart der EU-27 gegenüberkommt, dann sind diese Leute noch arbeitsloser, als sie bis jetzt sind. Noch das schlechter da.
Herzlichen Dank. Das war der Politikwissenschaftler Anthony Glees. Herzlichen Dank. Und wir schauen jetzt mal nach Brüssel. Das haben Sie ja gerade auch angesprochen. Denn genau da tagen ja gerade die Regierungschefs. Und ich denke, man hörte heute Nacht auf den Gängen schon ein lautes Aufatmen. Astrid Korall.
Noch ist Großbritannien Mitglied der EU. Doch der Platz von Boris Johnson beim Gipfel in Brüssel blieb wegen der britischen Parlamentswahlen auch heute leer. Und so schickten einige Politiker ihre Glückwünsche über das Fernsehen nach London, gratulierten Johnson zu seinem Wahlsieg.
First of all, I want to congratulate Prime Minister Johnson. It's an enormous victory for him on a personal level.
I can congratulate your Prime Minister.
I would like to congratulate the Prime Minister of the UK, Boris Johnson, with his victory.
Auch wenn viele Staats- und Regierungschefs in der Vergangenheit den Austritt der Briten aus der EU bedauert haben, so war heute so etwas wie Erleichterung zu spüren. Erleichterung, dass es nun eine klare Mehrheit im britischen Parlament gibt und ein Ende des Brexit-Dramas in Sicht ist. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel glaubt, dass auch viele Briten, die in der EU bleiben wollen, Johnson gewählt haben. Weil auch sie es satt hätten, nicht zu wissen, wie es weitergeht und Klarheit wollten.
I am sure that a lot of Remainers voted for Boris Johnson because they are fed up of not knowing what is going to happen and they wanted just to have a finish, arrive, finish, basta, finito. They wanted to have a clarification.
Jetzt gäbe es keine Entschuldigung mehr, sei es Zeit zu liefern. Auf dem Weg zum Brexit muss als nächstes das britische Unterhaus über den Scheidungsvertrag mit der EU abstimmen. Ratspräsident Charles Michel drängt auf ein schnelles Votum. Es sei wichtig, möglichst bald Klarheit zu haben.
We expect as soon as possible the vote by the British Parliament. It's important to have the clarity as soon as possible.
Aber auch das Europaparlament muss dem Austrittsabkommen noch zustimmen. Mitte Januar könnte es grünes Licht geben. Am 31. Januar würde Großbritannien die EU dann nach fast 50 Jahren Mitgliedschaft geordnet verlassen. Viel ändern würde sich allerdings erstmal nicht, denn es beginnt eine Übergangsphase. In der wollen die EU und Großbritannien klären, wie ihre künftigen Beziehungen aussehen sollen. Die EU jedenfalls ist nach Johnsons Wahlsieg bereit für eine neue Phase, sagt Ratspräsident Charles Michel. Er hofft auf gute und loyale Verhandlungen mit London.
Regarding Brexit, it's not my intention to predict.
In Bezug auf den Brexit ist es nicht meine Absicht, basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit, etwas vorherzusagen. Aber ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, sehr hart mit der britischen Regierung zu arbeiten. Und es ist sehr wichtig, für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Nicht nur für die Bürger, sondern auch für die britischen und europäischen Unternehmen.
But also for the European companies.
Die Staats- und Regierungschefs wollen die künftigen Beziehungen zu Großbritannien so eng wie möglich gestalten. Ob das allerdings gelingt, wird wesentlich von Boris Johnson abhängen.
Also, das waren alles sehr höfliche Töne von den Regierungschef, aber sicherlich sind die heimlich froh, dass sie diese vielen nächtlichen Verhandlungen mit den Briten künftig nicht mehr ertragen müssen. Denn die Briten, die können ja auch sehr unangenehme Gegner sein. Aber das hätten die Regierungschefs ja auch wissen können, wenn sie als Kinder bloß ihren Asterix gelesen hätten. Sie erinnern sich? Asterix bei den Briten?
Cäsar, vor uns liegt die Küste Britanniens.
Hier, genau an dieser Stelle gehen wir an Land und unterwerfen die Briten, die den Galliern schon zu oft geholfen haben.
Der Sieg ist unser großer Cäsar. Du wirst dieses kleine Britannien schnell erobert haben.
Dieses Großbritannien, die Briten sollen sehr tapfer und stark sein. Für sie wie für uns wird das heute der längste Tag.
Möge uns ein günstiger Wind wehen.
Das fängt ja gut an.
Oh, my goodness. Dieses Schauspiel ist überwältigend.
Indeed, das ist es.
Ich denke, wir sollten verständigen unseren Chef Cassivellaunus.
Die Operation kann beginnen. Ich erwarte Mut und Disziplin zum Ruhme Roms. Wir fangen mit der Bombardierung ihrer Stellungen an. Achte auf mein Signal und gebe es weiter an die Katapulte.
Doch die Briten lassen sich von den Römern doch nicht aus der Ruhe bringen. Und von der EU schon gar nicht. Dafür sind sie viel zu weltgewandt. Gleich mehr davon. Die Briten haben eigentlich eine große Gelassenheit. Nur vor dieser Wahl, da war das eben alles völlig anders. Selten war die Verunsicherung so groß wie in den letzten Monaten. Und das in beiden politischen Lagern. Hier ein paar Stimmen aus einer Reportage der Kollegen des Weltspiegel. Die zeigen das ganz deutlich.
In meinem Alter willst du vor allem in einem friedlichen Land leben. Und ich würde fast sogar sagen, in einem friedlichen Europa. Und Europa braucht uns doch. Und eine starke Wirtschaft ist die Basis für Frieden. Deshalb überlege ich, diesmal tatsächlich anders zu wählen. Ich habe mein ganzes Leben lang konservativ gewählt. Und als solcher mit anzusehen, wie plötzlich meine eigene Partei die Institutionen des Staates so offen angreift, das ist schon sehr beklemmend. Ich wähle Boris. Ich bin zwar kein großer Fan, aber er hat uns den Brexit versprochen. 3,5 Jahre hatten die in London Zeit, aber wir sind immer noch in der EU. Das ist doch ein Skandal. Sie haben uns blamiert in der ganzen Welt. Wir sind doch nur noch eine Lachnummer. Wir wollen einen klaren Schnitt und unser Land wieder so haben, wie es war. Wir waren für den Brexit, also zieht es jetzt durch.
Ich war heute Morgen bei einer Firma hier. Und die sagen mir, Brexit oder nicht, ist uns mittlerweile egal. Hauptsache, es wird jetzt entschieden. Sobald es eine Entscheidung gibt, wird alles gut. Das heißt, alle warten jetzt auf den Brexit und dann wird die Wirtschaft auch wieder wachsen.
Da hört man es deutlich, die Verunsicherung der Wähler ist deutlich spürbar. Zuletzt waren das Stimmen aus einer Region im Norden, in der im Prinzip seit den 30er Jahren immer nur Labour gewählt wurde. Aber dieses Mal wählten viele Boris Johnson, deshalb dieses deutliche Wahlergebnis. Wir wollen das versuchen, jetzt nochmal nachzuvollziehen. Tessa Schütz-Kowitz lebt seit 9 Jahren in London. Sie ist freie Korrespondentin für österreichische Medien und Autorin des Buches »Echte Engländer, Britannien und der Brexit«. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Auf beiden Seiten haben viele Wähler gesagt, ich war jahrzehntelang meinem Lager treu, aber jetzt reicht, jetzt wähle ich anders. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Ja, Sie haben es in Ihrem Beitrag sehr gut gezeigt. Ich glaube, die Kakophonie dieser Stimmen, dieser unterschiedlichen Meinungen, die Leute, die plötzlich eine andere Partei gewählt haben nach so vielen Generationen, das zeigt, wie überfordert die britische Gesellschaft nach wie vor von diesem Brexit-Prozess eigentlich ist und wie sehr der Populismus den britischen Pragmatismus durcheinandergewirbelt hat. Also wir sehen die Leute in der Tory-Partei, Konservative, die ihre politische Heimat verloren haben und nicht mehr wissen, wo sie hingehören. Die haben teilweise noch zähneknirschend Boris Johnson gewählt, aber teilweise auch Liberaldemokraten. Deren Stimmen sind jetzt praktisch verloren gegangen. Aber auf der Labour-Seite ist die Sache natürlich noch viel bitterer in Spaltung gegangen, weil die meisten Wähler nicht mehr verstanden haben, welchen Kurs Jeremy Corbyn, der Parteichef, eigentlich fahren will. Also das ist richtig nach hinten losgegangen, der Versuch, es allen recht zu machen.
Denn programmatisch wäre das doch gerade für die armen Arbeiter im Norden das Richtige gewesen. Oder warum ist er da so abgeschmiert?
Programmatisch ist das, was die Labour Party angeboten hat, sicher ein sozial gerechteres Programm zu schaffen, auch im Norden von England, wo in den deindustrialisierten Gegenden den früheren Arbeitern auch der Stolz verloren gegangen ist auf ihre eigentliche Lebens- und Arbeitssituation. Also da hätte Labour punkten müssen. Jeremy Corbyn hat, glaube ich, versagt, was das Charisma betrifft im Vergleich zu Boris Johnson. Und die Leute, wie gesagt, sind lieber den Lügen des Tory-Chefs auf den Leim gegangen, als sich mit den komplexen Inhalten auseinanderzusetzen, die die Corbyns Politik bedeutet hätte. Also ob man jetzt keinen Brexit macht oder schon einen Brexit macht oder nochmal verhandelt oder noch ein Referendum macht, das war den Menschen zu kompliziert. Da ist auch die allgemeine Brexit-Müdigkeit durchgeschlagen, die meisten Briten nach 4 Jahren inzwischen verspüren.
Jetzt hat Johnson die absolute Mehrheit. Er kann wirklich jetzt gestalten. Polarisieren kann er. Trauen Sie ihm auch zu, dass er jetzt sozusagen einen Rollenwechsel vornimmt, dass er jetzt von dem Polarisierer zum Gestalter wird oder gar vielleicht sogar zum Integrator?
Das ist eine wirklich gute Frage. Die stellen heute natürlich alle dauernd und wir können sie nicht richtig beantworten. Von Boris Johnson wissen wir, dass er verschiedene Gesichter hat. Er war auch schon mal der weltoffene Bürgermeister, der mit dem Fahrrad ins Büro gefahren ist. Er ist allerdings seit 4 Jahren die Stimme des EU-feindlichen Mobs in England geworden. Und da muss er aus dieser Rolle erstmal wieder raus, wenn er wirklich das, was er heute auch verkündet hat vor Downing Street bei seiner Rede, wenn er tatsächlich so ein One Nation Tory sein will und ein Premierminister, der das ganze Vereinigte Königreich jetzt wieder zusammenbringt.
Er hat es ja heute schon angedeutet. Er hat es ja in der Rede schon angedeutet. Er sagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Pause, die Leute können das nicht mehr hören, wir müssen jetzt ein bisschen runterschalten. Genau. Ist das jetzt auch wieder eine Rolle oder nehmen Sie ihm das ernst?
Ich glaube, er trifft da auch die Stimmung in der Bevölkerung. Die Leute wollen jetzt wirklich endlich Weihnachten. Die wollen jetzt von Brexit und Brexmas und allem nichts mehr wissen. Die wollen sich jetzt zu ihrer Gans setzen und ein bisschen Ruhe haben. Und das ist etwas, was Boris Johnson ihnen vermittelt, dass er das eigentlich auch will. Also, dass er gar nicht diese komplizierten, komplexen Sachen jetzt klären will, sondern dass er jetzt einfach auch mal keine Lust mehr hatte auf den Brexit, so wie die Bevölkerung. Und jetzt ist Pause. Und danach überlegt man sich alles Weitere. Das ist so eine simple Ansage, dass man sich denkt, das gibt's doch gar nicht, dass die Leute darauf reinfallen. Das Land steckt in einer tiefen politischen Krise. Die Brexit-Verhandlungen werden unglaublich kompliziert werden und so weiter und so fort. Aber den Menschen reicht das im Moment. Ich glaube, dass diese kommenden 5 Jahre unter Boris Johnson zeigen werden, was wirklich in ihm steckt, ob mehr drin ist als dieser hochgeputschte Populismus, den er jetzt ganz gut für sich angenommen hat. Und die Chance besteht natürlich. Boris Johnson ist an sich, kommt aus einem ganz anderen Umfeld als das, in das er sich jetzt begeben hat. Und er hat so eine bequeme Mehrheit, dass er auch nicht mehr abhängig ist davon, die wirklichen Hardliner ständig befrieden zu müssen. Also er kann sich jetzt auch darauf konzentrieren, die moderate Mitte der Tory-Partei, aus der er selber ja eigentlich kommt, auch wieder zurückzuholen. Es gibt ja sehr viele Dissidenten, die derzeit nicht mal in der Partei sind, weil sie von ihm ausgeschlossen wurden. Da kann sich sehr viel bewegen in den nächsten 2 Jahren, weil diese ausgeschlossenen Konservativen brauchen auch eine politische Heimat. Und nachdem es nicht geklappt hat, ein unabhängiges, liberales, neues, eine Bewegung auf die Beine zu stellen und die Liberaldemokraten so gescheitert sind, ist es relativ wahrscheinlich, dass viele Leute sich auch wieder unter Boris Johnson in diese Partei inkludieren lassen. Ja. Aber ausgemachte Sache ist da gar nichts zurzeit.
Eben, also es heißt ja, manche hatten ja die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch ein zweites Referendum geben könnte. Das ist jetzt vom Tisch. Und die Hoffnung wäre gewesen, dass dann beim zweiten Referendum angeblich ja doch eher die Mehrheit für einen Verbleib in der Europäischen Union geblieben wäre. Also gibt es immer noch eine Mehrheit für die EU, die jetzt einfach nur nicht mehr zum Zuge kommt? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, also nach den Umfragen gibt es eine Mehrheit für den Verbleib in der EU. Es gibt nicht unbedingt eine Mehrheit für ein Referendum, weil das Referendum als Instrument unbeliebt ist im Land. Und es gibt vor allen Dingen nach dem Mehrheitswahlrecht jetzt ein neues Parlament. Und dort hat Boris Johnson mit seinen harten, klaren Brexit-Plänen einfach eine absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, es sind alle Ideen, dass man den Brexit jetzt in dieser Phase stoppen kann, sind vom Tisch. Also im Januar wird er versuchen, den Brexit-Austrittsvertrag durch das Parlament zu bekommen. Und es ist nicht anzunehmen, dass irgendjemand ihn davon ernsthaft und auf lange Frist abhalten kann. Und dadurch ist es jetzt inzwischen nicht mehr relevant, ob die Mehrheit für den Verbleib in der EU gewesen wäre. Das ist ein jetzt demokratischer Prozess aufgrund der britischen Wahlregeln gewesen, der vielen von uns hier, die hier in London als EU-Bürgerinnen auch leben, ja nicht unbedingt recht ist. Aber da ist jetzt dran, nichts dran zu rütteln. Also da hat er jetzt einen Wahlsieg eingefahren, den er jetzt auch benutzen wird. Und da wird ihm relativ wenig reingeredet werden, weil das einfach gar nicht ginge aus demokratischen Gründen.
Das war Tessa Schützkowitz, die Autorin des Buches Echte Engländer, Britannien und der Brexit. Herzlichen Dank. Und erinnern Sie sich noch, wie es bei Asterix bei den Briten weitergeht? Lange her, dass ich das gelesen habe, aber klar, so geht's weiter.
Ich denke, es ist Zeit, ist es nicht?
Zeit? Welche Zeit?
Es ist 5 Uhr, wir machen später weiter.
So viel Zeit muss sein.
Beim Jupiter, wo laufen die hin? Sie lassen uns mitten in der Schlacht stehen. So etwas tut man doch nicht.
Nun, das war keine schlechte Runde.
Aber die Römer sind aus der Übung.
Ja, ich finde auch, die müssen mehr trainieren.
Thank you, my dear.
Könnte ich bitte ein Tröpfchen Milch in mein heißes Wasser haben?
Aber natürlich.
Die trinken Wasser. Heißes Wasser mit Milch, diese Barbaren! Verzeihung, könnten wir dann endlich mal weitermachen?
Nein, bedauere. Nicht vor 2 Tagen.
Es ist Weekend, tut mir leid.
Alles muss seine Ordnung haben, das gilt für den Tee und nun auch für den Brexit. HR2 Kultur der Tag. We wish you a Merry Brexit. Und die gleiche Aussage, die kam heute auch von der deutschen Bundesregierung, klang natürlich alles ein bisschen staatstragender. Und was sagen so die unterschiedlichen Parteien in Berlin? Die SPD tat sich natürlich am schwersten, verständlich nach dem Debakel ihrer Schwesterpartei.
Als ein trauriges, katastrophales Ergebnis bezeichnete Nils Annen das schlechte Ergebnis der Labour-Partei. Der SPD-Staatsminister im Auswärtigen Amt kritisierte, die britische Arbeiterpartei habe keine klare Haltung zu Europa gehabt und ein radikales, unfinanzierbares Programm vorgelegt. Auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid zeigte sich enttäuscht.
Johnsons Strategie ist aufgegangen. Er hat nicht nur sehr hart für die Durchsetzung des Brexit gekämpft, er hat auch die Bevölkerung gegen das Parlament in Stellung gebracht. Er hat in klassisch populistischer Manier sich auf den vermeintlichen Volkswillen berufen und ist damit durchgekommen.
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul, bedauerte das Ergebnis. Er sagte, man gehe jetzt von einem Austritt Großbritanniens aus der EU zum 31. Januar aus.
Dann richtet sich unser Blick nach vorn und auf die Ausgestaltung des künftigen Verhältnisses. Die Verhandlungen beginnen ja dann erst.
Die Verhandlungen werden erst danach beginnen. Darauf haben sich die EU-Staaten geeinigt. Der Unionspolitiker Gunter Kriechbaum geht davon aus, dass die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen schwierig werden dürften. Auch der FDP-Außenpolitiker Bijan Jesarai glaubt das.
Aus meiner Sicht wird diese Unabhängigkeit von Johnson dazu führen, dass er nochmal bei bestimmten Positionen in den Verhandlungen zuspitzen wird, um seine Interessen deutlicher zu vertreten.
Mittel- und langfristig werde der Brexit der deutschen Wirtschaft schaden, besonders der Automobilbranche.
Dort wird es aus meiner Sicht mittelfristig, langfristig zu massivem Arbeitsplatzabbau kommen. Und es wird auch teilweise auch dazu führen, dass bestimmte Standorte auch nicht gehalten werden können, weil die Wirtschaftlichkeit einfach nicht gegeben ist.
Der Verband der Automobilindustrie hofft, dass ein Handelsabkommen in 11 Monaten gefunden werden kann. Wirtschaftsexperten sagen, es sei weiterhin maximal unsicher, ob es zu einem weichen oder harten oder smarten Deal mit der EU kommen wird. Davon will Tino Chrupalla von der AfD nichts wissen. Die AfD feiert den Wahlerfolg von Boris Johnson. Er sieht keine Risiken für den europäischen Binnenmarkt.
Ja, das wird uns ja schon seit Monaten oder fast seit Jahren erzählt, dass es immer schwieriger wird und schwierig wird. Ich denke, es wird eine Lösung geben, jetzt vor allen Dingen mit diesem großen Wählervotum der Briten.
Vielmehr glaubt Chrupalla, dass der Brexit ein Erfolgsmodell werden könnte.
Nun, wir werden mal sehen, wenn das natürlich ein Erfolgsmodell der britischen Regierung wird, dann kann es durchaus sein, dass es natürlich Nachahmerstaaten geben kann. Warum auch nicht?
Nils Schmid von der SPD hält hier deutlich dagegen.
Zu glauben, dass ein England, das auf sich allein gestellt ist, ohne Beziehung zur EU erfolgreich wirtschaften kann, das ist eine große Illusion. Und letzten Endes hat mit Boris Johnson kein verantwortungsvoller Staatsmann gewonnen, sondern ein Politiker der Illusion verkauft, und das böse Erwachen wird noch kommen.
Isabel Reifenrath mit den deutschen Reaktionen auf das britische Wahlergebnis. Wir bleiben in Berlin, denn jetzt wollen wir mal fragen, wie es denn heute einem Briten geht, der schon seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Sean Patton ist Mitglied im deutsch-britischen Schauspielerkollektiv Gob Squad. Schönen guten Abend.
Hi, hallo, hallo, guten Tag.
Wie geht es Ihnen heute nach diesem eindeutigen Wahlergebnis?
Oh, schlimm, schlimm. Ja, es ist ein deprimierender und trauriger Tag. Für mich und eigentlich für viele Briten hier in Deutschland, auch die ich kenne in Großbritannien. Also jetzt ist es endlich klar, also Brexit kommt, und nicht nur das, ein sehr rechtorientierte Regierung. Es ist ein schwieriger Tag für uns.
Wobei Sie ja Ihren deutschen Pass rechtzeitig beantragt hatten, direkt nach dem Referendum. Was sagen denn Ihre britischen Freunde, die heute keinen deutschen Pass haben?
Viele, auch in unserer Künstlergruppe hier in Berlin, es gibt ein paar, die keinen deutschen Pass haben. Wir haben keine Sorgen, dass wir dürfen immer noch hier in Deutschland leben und arbeiten. Aber es ist eher auf die emotionale Ebene, dass unser Land, unser Herkunftsland, schneidet sich ab von der Rest der Welt, blickt nach innen und ist drastisch weniger weltoffener geworden mit diesem Wahlergebnis.
Sie gucken also von Deutschland in Ihre alte Heimat. Können Sie diese Wahlentscheidung nachvollziehen, oder ist das für Sie genauso unverständlich wie für uns Deutsche?
Ich bin aufgewachsen in Großbritannien, und jeden Tag habe ich gesehen, wie auf den Medien, vor allem die Boulevardpresse, es gab jeden Tag Geschichten über die EU. Also eigentlich reine Fantasien, teilweise geschrieben von Boris Johnson selber, als er selber Journalist war zu dieser Zeit, wie die EU ist an allem schuld. Also die EU will, dass wir unser Bier nicht mehr in Pints verkaufen sollen, sondern in Liter oder ganz viele verrückte Geschichten. Und ja, die EU war schuld. Und deswegen ist es keine große Überraschung. Auch im August. Ich hatte so eine Brexit-Tour gemacht mit meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern. Wir haben besucht Tanten und Cousine in Thanet, das ist Südostengland. Das ist so ein Nigel Farage-Hochburg. Und dort habe ich auch gesehen, also die Städte, die ich erinnere aus meiner Kindheit, die waren irgendwie entkernt. Also nicht nur die großen Kettengeschäfte waren weg, die waren dann irgendwann ersetzt durch Charity-Shops und selbst die sind jetzt weg. Und das sind die Folgen von dieser strengen Sparpolitik, die seit Finanzkrise 2008 herrscht. Also deswegen, es ist eine lange Geschichte von Entkernung der Sozialstaat. Deswegen war es keine große Überraschung, dass es kam zu diesem Ergebnis.
War es für Sie schwierig, mit Ihren Verwandten in England darüber zu diskutieren, über dieses Thema? Musste man das ausklammern?
Ein bisschen, also der Großteil von meiner Familie waren deutlich für Bleiben, für Remain. Aber ich hatte ein interessantes Gespräch mit einer Tante von mir. Ich habe sie besucht in Südostengland und sie lebt an der Küste. Und überall war dieser Gestank von Meeresalgen. Und ich habe sie gesagt, ja, warum ist das so? Ich kann das nicht erinnern als Kind. Und sie hat gesagt, ja, früher durften die Farmer das ernten als Dünger. Heutzutage dürfen die das nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwas für eine EU-Regelung. Und dann haben wir diskutiert, ja, es gibt ein konkrete Beschwerden, also dieser Gestank von Meeresalgen und diese grobe Vermutung, dass der EU ist schuld. Und ich habe sie dann gefragt, ja, meinst du wirklich, dass die EU ist schuld für diese Probleme? Und ja, sie konnte das nicht so äußern, aber irgendwie war der Gefühl da. Ich glaube, in meiner Familie, es gab nicht so viele, die für Farage gewählt haben. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute sind satt von der Thema. Die wollen nicht mehr darüber reden, weil das hören die jeden Tag in den Medien seit 3 Jahren. Und die sind einfach satt. Und deswegen war dieser Wahlslogan von Johnson, Get Brexit Done, so treffend. Weil die Leute sind müde und deprimiert und will das Thema hinter sich haben.
Sie haben in Ihrem deutsch-britischen Schauspielerkollektiv das Thema bearbeitet mit einer 6-stündigen Performance mit dem Titel I Love You Goodbye. Das passt natürlich heute wie die Faust aufs Auge. Was passiert in dieser Performance?
Wir arbeiten zusammen seit 25 Jahren. Wir sind halb deutsch, halb britisch und wir wollten über Herkunft und Zugehörigkeit sprechen, aber wir sind kein Fan von Nationalflaggen und ehrlich gesagt haben kein Interesse von Fußballmannschaften, aber was uns an den Herz liegt, ist Essen. Und wir haben entdeckt, dass durch Essen, das ist ein wunderbares Mittel, leidenschaftlich über Herkunft und Wurzeln zu sprechen. Und in diese 6-stündige Show, das ist die Strukturen der britische Parlament, das kennen wir mittlerweile alle in Deutschland.
Order.
Mr. Speaker und so weiter. Yeah. Und diese Parlamentsstrukturen treffen eine Kochsendung. Und jeder der 6 Mitglieder der Gruppe bereitet ein Essen vor. Also live auf die Bühne mit allen Zutaten. Und dadurch erklärt die oder der, wie wichtig die Zutaten sind, wie hat Oma das gekocht. Es kommen dann Fragen im Raum, wie viel Tradition ist gut. Wann ist es möglich, diese traditionelle Gerichte zu modernisieren. Das Ganze dauert 6 Stunden lang und teilweise dürfen das Publikum mitstimmen, ob bestimmte Zutaten erlaubt sind oder nicht. Wir haben das im Sommer in Frankfurt gespielt. Da hat einer unserer Mitglieder die Frankfurter grüne Soße vorbereitet und dann hat das Publikum gestimmt, ob Buttermilch dürfte rein, ja oder nein. Das war ein sehr kontroverses Thema.
Also da geht es um Identität, da geht es um, wozu gehöre ich oder was ist der Hintergrund dieser Idee, dass man da 6 Stunden lang beim Essen zuguckt?
Der Grund der Idee ist, wenn wir uns trennen, Großbritannien, Deutschland, wenn Europa zersplittert irgendwie, dann lass uns einander wirklich in die Augen schauen und einander verstehen, wer wir wirklich sind. Was ist unsere Identität? Und der beste Art, das zu machen, ist durch Essen und Gespräche ums Essen und ja, Herkunft und Identität.
Und am 31. Januar ist jetzt nun definitiv die Brexit-Nacht, in der das Königreich austreten wird aus der Europäischen Union.
Ja, ja,
das wird so kommen. Werden Sie das dann auch aufführen? Was machen Sie in dieser Nacht?
Wir führen das noch einmal auf im Hau Hebel am Ufer hier in Berlin. Und ich weiß nicht, was geplant ist für den Mitternacht, den Brexit-Mitternacht. Werden wir vielleicht live schalten zur EU-Parlament? Vielleicht wird eine Flagge demontiert. Es wird bestimmt sehr emotional, weil ja, in dem Titel ist der Thema I love you, goodbye. Und wir scheuen nicht weg von die Komplexität der nationalen Identität in die Augen zu schauen.
Und ist dieses Thema dann am 1. Februar für Sie beendet, weil die Entscheidung ist da? Oder wie werden Sie sich damit künftig auseinandersetzen?
Ich glaube, wir werden jahrelang, jahrzehntelang leider über Brexit sprechen. Und für uns in Gottesgott und für mich persönlich, das zeigt, dass es ist immer noch wichtig, die Verbindungen zwischen Deutschland oder EU und Großbritannien zu stärken. Also das sind 48% der Bevölkerung, der eigentlich für Bleiben, für Remain gewählt haben. Und wir werden arbeiten daran, dass die kulturellen Verbindungen noch bleiben und noch verstärkt werden. Wir planen eigentlich eine Tour in Großbritannien im Frühjahr und Sommer. Ich glaube, von uns aus, wir denken, dass wir müssen die Verbindungen eigentlich noch stärken.
Das war Sean Patton vom deutsch-britischen Schauspielerkollektiv God Squad. Vielen Dank. Tja, diese Lügengeschichten im Wahlkampf, die kleinen und die ganz großen Lügen, mit denen die Stimmung weiter geprägt wurde, die hat er ja gerade schon angesprochen. Sind das jetzt schon Fake News oder waren das nur so ein paar kleine Ungenauigkeiten? Das ist ja nicht so leicht auseinanderzuhalten. Machen Sie sich selbst ein Bild. Daniel Donat mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel dieses wunderbare Zitat hier.
Everybody who studies British politics knows my realistic chances of becoming Prime Minister only slightly better than my chances of being decapitated by a frisbee.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er Premierminister werde, sei kaum höher als das Risiko, von einer Frisbee-Scheibe geköpft zu werden. Das sagte Boris Johnson einst über seine Chance, das Ruder in Großbritannien zu übernehmen. Eine totale Fehleinschätzung oder ein gekonntes Kokettieren? Denn eigentlich liebt Johnson das Spiel mit Unwahrheiten und Übertreibungen. Der Mirror-Journalist und überzeugter Konservativer Peter Oborne bezeichnete den Premier gar als schamlosen und pathologischen Lügner. Die 40 Lügen des Boris Johnson, so hieß ein Artikel, der kürzlich im Mirror erschienen ist. Aus den 40 Lügen wurden mittlerweile schon 60, Fortsetzung folgt. Ob Innen- oder Außenpolitik, Johnsons Lügen kennen keine Grenzen. Doch vor allem die Brexit-Tricksereien bleiben in Erinnerung. Da wurden Zahlen auch häufiger mal verdreht und die EU als gnadenloser Abzocker dargestellt. Mindestens 350 Millionen Pfund sollen die Briten laut Johnson jede Woche an die EU überweisen. Ein Wert, der nach Angaben des britischen National Audit Office nicht stimmt. Die Behörde gibt einen Betrag von 110 Millionen an. Und auch der europäische Binnenmarkt sei für Johnson vor dem Referendum ein reiner Zwang gewesen. Man wolle sich davon befreien und endlich seinen Platz in der freien Welt einnehmen. Britische Unternehmen würden davon eindeutig profitieren, verkündete er damals. Kurz nach dem Referendum hörte sich das schon anders an. Es werde auch weiterhin einen Zugang zum Binnenmarkt geben. Boris Johnson war das Gesicht der Brexit-Kampagne. Er habe den Plan für einen Austritt. Alles schien so schnell und einfach. Doch als das Referendum Wahrheit wurde und der Brexit angepackt werden musste, zog sich Johnson erstmal zurück und blieb vage. Also doch kein Plan gehabt. Und wohl jeder erinnert sich an den versprochenen Austritt bis zum 31. Oktober 2019. Sollte der nicht klappen, versprach Johnson:
I'd rather be dead in a ditch.
Aha, tot im Straßengraben. Was daraus geworden ist, muss nicht weiter erläutert werden. Doch Johnson lügt nicht nur, wenn es um den Brexit geht. Auch innenpolitisch täuscht er gerne.
34 billion pounds now, 20 hospital upgrades, 40 new hospitals, and we'll be putting money into all the sectors of the NHS, including recruiting thousands and thousands more nurses and GPs.
40 neue Krankenhäuser und 50.000 neue Krankenschwestern sollten dem kränkelnden britischen Gesundheitssystem zugutekommen. Eine Investitionsspritze von 40 Milliarden Euro sei geplant. Auch das nicht ganz korrekt. Die Zahl der Krankenhäuser entpuppte sich beim genaueren Hinschauen auf nur 6 und auch die Zahl der Krankenschwestern schrumpfte auf 31.000. Schon als Bürgermeister von London hat er häufiger mal Unwahrheiten behauptet. Zum Verhängnis wurde es ihm aber nie. Mehr als 100.000 bezahlbare Wohnungen habe er in London während seiner Amtszeit bauen lassen, behauptet er. Tatsächlich wurde unter ihm der Bau derartigen Wohnraums von 23.000 Wohnungen pro Jahr auf 13.000 reduziert. Werden Johnsons Lügen entlarvt, wiederholt und variiert er sie. By the way, Johnson wollte auch mit dem Trinken aufhören, bis der Brexit über den Tisch ist. Passiert ist das nicht. Doch um dieses Versprechen noch einzuhalten, hat er seit gestern nicht mehr viel Zeit übrig.
Die vielen Lügengeschichten des Boris Johnson. Fake News sind natürlich nicht erst seit Donald Trump oder Boris Johnson ein Problem. Wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man auch die schon im Comic nachlesen. Hier kommt der Beweis. Asterix bei den Briten.
Es ist zum Auswachsen, oh Cäsar. Die Briten verlassen täglich um 5 Uhr das Schlachtfeld.
Und dann kämpfen sie nicht mehr bis zum nächsten Morgen?
Ja, heute legten sie für 2 Tage die Waffen nieder. Sie nennen diese Unsitte Weekend.
Naja, ich meine, ja, oder nein, doch nicht. Motus, meine Befehle lauten folgendermaßen. Ab sofort beginnen wir alle unsere Angriffe um 5 Uhr und an jedem dieser sogenannten freien Weekends schlagen wir verstärkt zu.
Oh, das ist genial, Cäsar. Woher nimmst du nur diese genialen Ideen?
Genialen Ideen. Jetzt wollten wir eigentlich noch ein ausführliches Gespräch führen, aber leider erreichen wir unseren Gesprächspartner im Augenblick nicht. Wir machen mal ein bisschen Musik. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Beschwingte Töne zum Brexit und jetzt haben wir unseren Gesprächspartner gefunden. Also Thomas Kielinger ist am Telefon. Er kann ein Lied vom Brexit singen. Er lebt seit 22 Jahren in London. Er war dort Korrespondent für die Welt. Hat eine ganze Reihe Bücher geschrieben, eine Biografie über Churchill zum Beispiel. Und auch die kleine Geschichte Großbritanniens. Guten Abend nach London.
Guten Abend, Herr Wernz.
Also heute kommt nun ein neues Kapitel in die Geschichte des Königreichs auf uns zu. Ja. Wie werden die Historiker eines Tages auf diesen Tag heute zurückblicken?
Als einen Tag der Befreiung. Und wie alle Tage der Befreiung haben sie sowohl Versprechen als auch viel Risiko in sich. Aber der Befreiung ist es natürlich unbedingt, denn wir waren über 3 Jahre verschlungen in diesem nicht mehr weitergehenden Brexit-Debakel. Dadurch ist die Innenpolitik versäumt worden, die Politik stand hier still und es musste etwas geschehen, damit England wieder als Spieler sozusagen auf die Bühne zurücktritt. Und insofern ist das ein wichtiges Ergebnis. Wir haben eine mehrheitsfähige Regierung und sie kann nun wirklich machen, was sie versprochen hat.
Bei uns in Deutschland herrscht ja die Meinung vor, unsere britischen Freunde begehen gerade einen großen historischen Fehler. Das ist halt die typisch deutsche Brille. Haben die Briten eine andere auf?
Nein, die Briten haben nicht eine andere Brille, die haben ein anderes Naturell, die haben eine andere Mentalität. Die gehen mit der Zukunft anders um als wir, nicht ängstlich, sondern ziemlich selbstsicher. Sie sind eine Gesellschaft, die in ihrer Geschichte immer dem Risiko ins Auge geschaut haben. Trial and error. Und sie wagen es, auch wenn sie nicht unbedingt ein Gesamtkonzept haben, was morgen passiert. Und deshalb als unängstliche Nation sind sie viel gelassener, als sie das wären. Man kann nicht immer nur über die Vorgeschichte von Johnson reden. Man muss darauf schauen, was für Möglichkeiten er jetzt hat mit seiner Mehrheitsregierung und wie er genau geprüft werden wird, ob er in der Lage ist. Denn Wahlen gewinnen ist ein Ding, aber zu regieren ist ein anderes. Aber es ist ein Tag der Befreiung, da bin ich ganz sicher.
Und Sie trauen ihm das auch zu, das Land jetzt weiterzuführen?
Ja, also ich glaube, mit 80 Stimmen Mehrheit im Unterhaus wird er genügend Sicherheit um sich herum spüren, das zu machen. Er hat natürlich enorme Risiken vor sich. Die Zustände in England schreien zum Himmel. Alles, was hier nicht stimmt, ist unglaublich im Gesundheitswesen, in den Schulen. Es gibt keine bezahlbare Wohnungen und anderes mehr. Und die Krankenhäuser werden nicht fertig mit der Nachfrage. Also hier ist sehr viel liegen geblieben. Und ob der das schafft, Gott, wer weiß es, man hofft es nur. Aber die Kräfte werden sich jetzt konzentrieren auf dieses Vorankommen und endlich mal wegrücken von diesem im Kreis laufenden Debatten um den Brexit.
Gut,
der
das
ist jetzt gegessen.
Dass diese Debatte endlich vorbei ist, das glauben ja viele, dass es jetzt erstmal eine Befreiung ist. Aber wir haben ja auch schon gehört, die Schotten wollen unbedingt ein neues Referendum. Die Nordiren sind unzufrieden. In Wales brodelt es. Also wie geht das mit dem Königreich dann weiter?
Ja, das ist eben das, was ich sagte, wenn ein Tag der Befreiung sowohl Erleichterung wie auch neue Risiken in sich birgt. Und das Königreich natürlich mit der großen Mehrheit der Schotten oben, die anderen Sinnes sind, nicht aus der EU raus wollten, das wird eine Herausforderung. Die schottische nationalen Partei wird nächstens den Federhandschuh in Richtung London werfen und sagen, denkt daran, Gretchenfrage, wie haltet ihr es mit der Selbstbestimmung? Wir wollen uns selber definieren. Das ist ein Risiko. Boris Johnson hat zwar gesagt, ich werde nicht zustimmen. Er muss das ja. Die Schotten können nicht alleine einfach ein Referendum abhalten. Die Zentrale London muss zustimmen. Aber es wird als Problem auf den Tisch kommen. Ebenso in Irland. Die Mehrheit ist eigentlich EU gesonnen, während die führenden Partei, die Unionisten, sozusagen Anhänger des Brexit waren. Auch da weicht dies auf und es geht so in diese Tendenz einer wachsenden, wie soll ich sagen, Vereinigung der beiden Hälften der Insel. Also, Sie haben recht, wenn Sie mich daran erinnern, die Zukunft des Königreiches ist jetzt auch wieder auf dem Tablett.
Glauben Sie, in 10 Jahren wird es das noch existieren?
Ja, also ich bin ein ewiger Optimist und halte mich an die Kraft der Monarchie, die bisher noch es geschafft hat, alle Widersprüche zusammenzuhalten oder trotz der Widersprüche das Land zusammenzuhalten. Aber die Schoß der Geschichte gebärt manche Ungeheuer. Und auch hier kann die schottische Frage zu einem Sprengsatz werden. Ich glaube, dass es in 10 Jahren noch ist, aber die Zweifel wachsen, das muss man sagen, leider.
Also, aber Sie sind heute alles andere als verzweifelt und pessimistisch, das höre ich überhaupt deutlich
nicht
raus, ja. Als Schlusswort, was meinen Sie, wie sollten wir das Verhältnis zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien jetzt neu sortieren, wenn der Rauch erstmal verdampft ist?
Ja, also die Europäer werden natürlich Probleme haben, einen so gewichtigen Partner nicht mehr in ihrer EU zu haben. Auch das ist eine Budgetfrage. Das fehlende britische Geld, die Zahlungen an die Kasse müssen andere Länder in der EU jetzt aufbringen. Aber wie Johnson richtig gesagt hat, er ist sehr für eine enge Beziehung mit dem Kontinent, für eine Beziehung von souveränen Nationen miteinander. Denn England ist eine stolze Nation und sie geht nicht verloren, weil sie einen Club verlässt. Um Himmels Willen, EU heißt ja nicht, dass wir ewig lange gefangen sein müssen. Wenn ein Mitglied raus möchte, muss es das Recht haben, dies zu tun, nach der Mentalität seines Volkes, die immer auf ihre Souveränität geachtet haben. Und seefahrendes Volk geht immer besser mit Risiken um. Und ich glaube, wir können davon profitieren, dass die Briten wieder zu sich finden und versuchen, ihre Rolle in der Welt als wichtiges Land wieder aufzunehmen.
Herzlichen Dank, Thomas Kielinger, live aus London. Und das war der Tag für diese Woche. Das Team Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Birgit Spielmann, Dorothea Schuler. Mein Name Uwe Berndt. Guten Abend, schönes Wochenende.